Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe den ganzen Morgen überlegt, wann ich das letzte Mal hier war. Ich weiß es nicht. Viel zu lange her. Zwischendurch haben wir uns mal online gesehen. Das war sehr schön und spannend, aber ich finde es so netter. Lieber Olaf, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Euch allen, vielen Dank, dass wir als Schriftenmission hier sein können. Und wenn ich sage wir, dann meine ich auch nicht nur mich alleine, ne, also, sondern noch jemand anders. Ich habe Martin Falkenberg mitgebracht, Dr. Martin Falkenberg. Den werdet ihr im Laufe des Tages noch ein bisschen mehr erleben und kennenlernen. Wir kennen uns jetzt oder sind uns zum ersten Mal begegnet vor 2 Jahren. Bei einer Gelegenheit, wo wir gar nicht so direkt damit gerechnet hätten. Und dann haben wir uns mehr kennengelernt und er ist mittlerweile auch im Beirat der evangelischen Schriftmission. Dafür bin ich sehr dankbar. Er bringt sich mit seinen Themen bei uns ein. Und auch als wir gerade hierher gefahren sind, wir sind da beide so interessant mit unterwegs, das ist eine tolle Bereicherung. Ich gehe mal davon aus, viele kennen die evangelische Schriftmission, aber vielleicht auch nicht alle. Wer weiß, was jetzt in der letzten Zeit alles hier passiert ist. Nur mal heute Morgen so ein paar ganz kurze Einblicke. Was machen wir? Verteilschriften. Früher sagte man liebevoll Traktate. Das Wort mochte ich früher auch schon nicht. Modern könnte man jetzt sagen Flyer, das ist manchen zu englisch, oder Printmedien. Also wir machen so kleine gedruckte Sachen, die in irgendeiner Form die biblische Botschaft enthalten. Mal kurz und mal noch ein bisschen kürzer. Wir machen manches zum Kirchenjahr. Das habe ich auch alles mitgebracht oder vieles davon. Das steht hinten vor dem Ausgang rechts, manche haben es schon entdeckt. Ostern ist nicht mehr lange hin. Ja, das ist eine von 2 großen Gelegenheiten, so im Laufe des Kirchenjahres den Menschen irgendwas von Jesus weiterzugeben. Wir machen traditionsgemäß Dinge, die in den Bereich Seelsorge hineinfallen oder die man bei Besuchen nutzen kann. Das muss jetzt nicht nur seelsorgerlich sein, das kann auch den Geburtstag betreffen, das können Krankenbesuche sein. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die letzten 2 Jahre haben mir zumindest gezeigt, wie wichtig solche Begegnungen sind, dass man Zeit füreinander hat. Und irgendwie habe ich immer wieder gedacht, trotz Corona, trotz allem, solche 1:1 Begegnungen, ich glaube, die waren nie verboten. Die konnten wir immer irgendwie machen. Natürlich musste man ein bisschen gucken und machen und tun, aber ich habe im Laufe der Zeit, gerade auch im zurückliegenden Jahr, gemerkt, dass doch auch viele Christen auch eine echte, ja, wie soll ich sagen, Kreativität entwickelt haben, zu gucken, wie können wir Beziehungen aufrechterhalten und pflegen. Das andere Stichwort, was die Schriftenmission immer schon ausgemacht hat und auch jetzt gerade Martin Falkenberg und mich auch sehr beschäftigt, ist Evangelisation. Wie reden wir heute mit den Menschen über Jesus? Wie bringen wir ihnen den Glauben nahe? Und ich bin ja jetzt nicht mehr der ganz so, wir sind übrigens fast gleich alt, das nur am Rande. Aber wenn ich so an meine Jugend denke, da wird es manchen hier ähnlich gehen, früher haben wir diskutiert, da haben wir uns auseinandergesetzt. Einer meiner besten Freunde war Atheist, das war super spannend. Heute so eine Egalstimmung. Das finde ich fast schwieriger, da mal Anknüpfungspunkte zu finden und den Menschen Jesus vor Augen zu führen durch alles, was uns ausmacht. Und das ist ein kleiner Ausblick auf den Nachmittag. Ich habe da mal das Stichwort Schöpfungsverantwortung hingeschrieben. Da bin ich vor 8 Tagen drüber gestolpert. Da gab es von Gnadau so ein bemerkenswertes Online-Ereignis. Das wird im Laufe des Jahres auch in Präsenz in Berlin und in Stuttgart stattfinden. Kick-off, das war für mich mal ganz abenteuerlich, das war ziemlich modern gestaltet. Und da bin ich tatsächlich in so einer kleinen Arbeitsgruppe online gelandet, wo das Stichwort auftaucht. Und es ist aber auch etwas, was Martin mit reingebracht hat in die Schriftmission, was mich schon auch Jahre zuvor irgendwo berührt hat, wo ich sage, das würde ich gerne so zum Thema der Schriftmission mitmachen, weil es sehr weit gefasst ist. Der Mensch, den wir hier in der Mitte sehen, das ist Toni Rinaudo, um den geht es heute Nachmittag. Das ist jetzt schon mal so ein bisschen so zum Hinführen, vielleicht habt ihr das auch schon so vernommen im Vorfeld. Der Mann ist Christ, der ist als Agrarwissenschaftler 1981 in den Niger gegangen und hat durch Gottes Führung erlebt, wie er den Menschen dort helfen kann. Ganz spannende Geschichte, mehr sage ich heute hier nicht dazu. Aber ich denke, das Thema Schöpfungsverantwortung berührt uns auch unmittelbarer. Wir müssen nicht nach Afrika oder sonst wo hingucken. Klima ist ein Thema, was immer wieder auftaucht. Umweltschutz, aber wir haben als Christen da auch eine Meinung zu. Uns geht es um die Schöpfung und um den Schöpfer. Das ist ein bisschen so der Ausblick, wie gesagt, für heute Nachmittag. Ich freue mich, wenn wir uns diese Zeit auch noch miteinander nehmen können. Jetzt gehe ich übergangslos weiter zur Predigt. Ich bin so ein Mensch, ich habe so eine Predigt immer gerne rechtzeitig vorbereitet. Ich sitze da nicht samstags abends nach der Sportschau dran. Das ist nicht so mein Ding. Und bei so einem besonderen Tag wie heute war ich vielleicht noch mal ein bisschen rechtzeitiger fertig. Wobei fertig ist eine Predigt nie. Und am Montag habe ich so gedacht, jo, das ist es jetzt erstmal. Und dann kommt irgend so ein Politiker auf die Idee und sagt, ich fange einen Krieg an. Jetzt habe ich die Woche nicht nur diese Ereignisse da in der Ukraine beschäftigt, sondern das, was einen so im Alltag auch beschäftigt, die persönlichen Dinge, die beruflichen Dinge. Wir hatten gestern in der Schriftmission unsere sozusagen Jahreshauptversammlung, da war auch manches vorzubereiten. Und ich sage es jetzt mal so auf lippisch platt, nee, das kann ich nicht, aber ich sage jetzt einfach mal, dann stehst du da mit deinem kurzen Hemd und fragst dich, was mache ich jetzt? Ich will ja nicht so tun, als würde mich das in der Ukraine nicht beschäftigen. Und ich habe mir eine Frage gestellt für mich und die würde ich euch so ganz spontan so zum Mitdenken, jetzt so direkt am Einstieg der Predigt mal so mitgeben. Wovor haben wir Angst? Angst ist so ein Ding, das hat man, mal mehr, mal weniger. Manchmal kann man gar nicht so richtig überblicken, was machen die Ängste aus? Warum habe ich Angst? Haben wir Angst, dass der Krieg ein Ausmaß annimmt, das wir uns vielleicht gar nicht richtig vorstellen können? Ich war erstaunt, ich habe ja zwei erwachsene Söhne und der Älteste, 24, Felix, einige kennen ihn hier von ganz früher, als er noch klein war und Turntiger getanzt wurde. Lange ist her. Felix, 24, junger Mann, ist seit Mittwoch wegen Online-Studium mal wieder bei uns. Und ich erlebe mit, wie er und wie seine Freunde, die ich zum Teil auch lange kenne, sich Angst, also angstvolle Gedanken machen, Sorgen machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, auch bei all denen, die jetzt mal so nicht meine Generation sind. Die Älteren, die vielleicht noch irgendwie mindestens die Auswirkungen des Krieges miterlebt haben, die Jüngeren, die gar keine Vorstellung davon haben. Wovor haben wir Angst? Ein Eindruck, den ich habe, ist, und das ist jetzt so der Versuch, auf das Predigtthema zu kommen, wenn wir mal nur über Kosten nachdenken, nicht über die Kosten der Nachfolge, das kommt gleich, über Kosten. Die Preise steigen und nicht erst seit dieser Woche. Ja? Die Preise steigen und auch da macht man sich seine Gedanken drüber und da fragen sich manche auch, wo führt das hin? Können wir uns das Leben, so wie wir es kennen, demnächst überhaupt noch leisten? Mit welcher Selbstverständlichkeit leben wir eigentlich unser Leben? Haben wir Angst davon, dass die Dinge, die uns lieb und wichtig sind, demnächst so nicht mehr da sind? Weil es einfach nicht mehr geht. Nur mal so grob umrissen. Wie leben wir als Christen in der Nachfolge Jesu? Sind wir bereit, die Kosten der Nachfolge, die wir vielleicht gar nicht so richtig im Blick haben, auf uns zu nehmen? Das ist die Frage für heute Vormittag. Ich musste bei der Vorbereitung der Predigt an manche Sachen denken, die mir im Laufe der Jahre mal so begegnet sind. Da gibt es verschiedene Gästehäuser, Freizeithäuser, aber auch hier so katholische Klöster, das hat ja eine gewisse Popularität, die werben mit so einem Slogan wie zum Beispiel, wir bieten Wellness für die Seele. Ist das so die Wunschvorstellung, dass wir so als Christen Wellness für die Seele anbieten? Oder sind wir da vielleicht auf einem etwas seltsamen Weg, der mit Jesus nicht viel zu tun hat? Da wird eingeladen zu Veranstaltungen, wo es um Entspannung geht, wo es um eine Wohlfühlatmosphäre geht. Ich bin bestimmt kein Kostverächter. Und ich trinke gerne auch mal ein Glas Whisky, einen guten Whisky, so gelegentlich mal. Und ich finde das interessant, als ich vor einiger Zeit, schon eine Weile her, mitbekommen habe, dass auch so in Gemeinden oder unterschiedlich so ein Bibel-Whisky-Tasting angeboten wird. Hat das jemand schon mal mitgemacht? Nicht, ne? Habt ihr das schon mal von gehört? Bibel-Whisky? Also es gibt auch einen Pfarrer in der Lippischen Landeskirche, den ich so persönlich kenne. Ich wollte da schon mal hin, hatte aber keine Zeit. Bibel-Whisky-Tasting. Ich finde das nicht uninteressant. Der Gedanke ist ja, dass wir auf einer bestimmten Beziehungsebene Menschen begegnen und das Leben und den Glauben miteinander verknüpfen. Also das Leben ist jetzt Whisky, ja. Und Jesus war auch kein Kostverächter. Der hat immerhin aus Wasser hat er Wein gemacht. Also vielleicht hätte er auch Whisky gemacht, wenn es den damals schon gibt. Ich weiß es nicht. Aber wenn man es jetzt mal von der anderen Seite betrachtet, und jetzt werde ich wieder so ein bisschen kritischer, ist das vielleicht auch so eine Form von Wellness, Wohlfühl-Evangelium? So, ne? Uns geht's gut, wir genießen das Leben. Und ist das etwas, was auch die Art und Weise prägt, wie wir von Jesus reden? Wie wir versuchen, den Menschen Jesus nahezubringen, ne? Wir reden über die Liebe Gottes, aber wir verschweigen die Kosten der Nachfolge. Das ist so ein Evangelium, das den Menschen so vermittelt, Gott gibt dir alles, Gott schenkt dir alles. Das Heil, das Leben, ne, die ganzen wichtigen Begriffe, die wir alle kennen. Und gleichzeitig vermeiden wir es, darüber mit ihnen zu reden, dass das Leben mit Jesus auf dieser Erde auch seinen Preis hat. Vielleicht vermeiden wir das auch in unserem Zusammenhang, in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen. Ich weiß es nicht. Wenn wir den Menschen von Jesus erzählen wollen, dann stehen wir tatsächlich auch in der Gefahr, dass wir uns darauf beschränken, auf ihre Erwartungen, ihre Sehnsüchte und ihre Wünsche einzugehen. Das ist jetzt nicht grundverkehrt, aber wenn wir dabei stehen bleiben, haben wir ein Problem. Wir bieten Jesus an als jemanden, der die Antwort und die Erfüllung ihrer Wünsche ist. Das klingt für mich so ein bisschen wie Evangelium so im Schlussverkauf, im Sale, ja? Zu herabgesetzten Preisen. Jetzt kommt so ein bisschen der Bankkaufmann, der ich mal vor gefühlten, weiß ich nicht wie viele Jahren, 25 Jahren war, wieder durch. Und, naja, länger, ja, fast 30. Und da geht es um Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Und wenn die Nachfrage zurückgeht, dann schraubt man am Preis und versucht über den Preis das Angebot wieder schmackhaft zu machen. Und das ist für mich so ein bisschen die Frage, ob wir das als Christen nicht auch allzu schnell machen, dass wir, wenn unsere Mitmenschen, die Leute in unserer Umgebung, kein Interesse am Evangelium zeigen, dass wir sagen, jetzt müssen wir den Preis sozusagen herabsenken, damit die da wieder hingucken, damit sie sich dafür erwärmen lassen, damit die dieses Angebot annehmen. Und so würde dann aus der vielleicht doch etwas nüchternen, vielleicht auch etwas unangenehmen Botschaft vom Kreuz, da würde aus diesem Evangelium, wo es darum geht, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, am Ende die Rede vom lieben Gott, bei dem alles gut ist, bei dem wir uns wohlfühlen können, bei dem wir das Leben genießen können, wo es nur um uns selbst geht, um unsere Bedürfnisse, um Selbstverwirklichung. Und das wäre dann ein Jesus, der für uns ausschließlich die Funktion hat, dass wir wissen, er nimmt uns bedingungslos an und gut ist. Jesus ist der, der die Probleme in unserem Leben beseitigt, der den Weg ebnet und der uns hilft, damit wir zur Entfaltung kommen können. Aber das Evangelium ist so nicht. Das stellt unser Leben in das Licht Jesu und das ist das Licht der Wahrheit. Und diese Wahrheit, die kann für uns manchmal unbequem sein. Die mögen wir nicht. Das ist die Wahrheit, die wir gerne ausblenden. Und wenn ich es mal mit den Gedanken vom Anfang jetzt so verknüpfe, ne, Das ist so wie, wenn wir sagen, ach, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wir machen uns keine Gedanken über das dahinter und über das, was dazu führt, dass wir unser Leben jetzt hier so leben können, wie wir es leben können. Das ist ein Aspekt dabei. Aber es ist eben auch im Blick auf den Glauben der Gedanke, dass dieser Jesus der Mann ist, der sein Leben am Kreuz für uns ließ, und das hat was mit unserer Situation vor Gott, das hat was mit unserer Verlorenheit zu tun. Und wenn wir diese Wahrheit, wenn wir uns im Licht dieser Wahrheit sehen, dann erschrecken wir über uns selbst und wir begreifen, dass wir vor Gott als Schuldner dastehen und dass wir es sind, die diese Strafe, die Jesus auf sich genommen hat, eigentlich verdient hätten. Aber dann kommt eben auch das Evangelium, diese unbegreifliche Botschaft, dass Jesus uns durch sein Opfer dieses neue Leben, das es nur bei Gott gibt, schenken will. Und dann dürfen wir aufatmen, weil das ist das, worum es eigentlich geht. Dass wir dieses Leben haben, nicht das Leben, was wir uns wünschen, so schön das vielleicht auch sein mag, sondern dieses Leben. Wir sind freigesprochen, wir sind angenommen, wir werden zu Kindern Gottes, wir haben eine Hoffnung, die weit über dieses Leben hinausreicht. Und dann, jetzt wieder ein bisschen kaufmännisch, dann ist das Leben kein Verlustgeschäft. Dann ist es ein großer Gewinn. Ich will uns mit hineinnehmen in das Markus-Evangelium, Kapitel 8. Ihr könnt hier vorne mitlesen, ich lese uns diese Verse vor. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ich habe drei Gedanken. Das war so nicht beabsichtigt. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das so ist, aber ihr könnt es lesen, ne? Selbstverleugnung. Diese Verse, die ich da gerade vorgelesen habe, das ist schon eine echte Herausforderung. Das ist keine leichte Kost. Also auch unabhängig von den Ereignissen der letzten Tagen ging es mir bei der Predigtvorbereitung jetzt nicht so ganz so. Ich habe schon auch überlegt, was fängst du damit an? Aber das ist das Besondere an der Rolle eines Gastpredigers. Ich bin dann irgendwann wieder weg und lasse euch mit all dem, was ich jetzt sage, sozusagen alleine. Nein, es sind die Worte Jesu und ich versuche einfach, uns das insgesamt nahe zu bringen. Wie gehen wir damit um? Regt das uns zum Widerspruch an? Selbstverleugnung. Das ist etwas, was Jesus von all denen erwartet, die ihm nachfolgen, die mit ihm leben. Jetzt sind wir so durchschnittlich im normalen Alltag eher mehr darauf aus, uns selbst zu verwirklichen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nee, anders, Selbstverleugnung. Sollen wir uns verbiegen? Sollen wir all unsere Wünsche, unsere Vorliebe und Pläne, all das, was uns interessiert, was uns inspiriert, sollen wir das jetzt verneinen und sagen, ne, alles schlecht, weg damit? So, als wäre es gar nicht irgendwie doch ein Teil von uns? Was würde das mit uns machen? Wenn uns jetzt so als Christen, das ist ja der Vorwurf, der manch einem vielleicht begegnet, so, die Christen haben keinen Spaß am Leben. Ja, würde uns das hier, das letzte bisschen Spaß, was wir haben, vielleicht noch austreiben? Ich glaube, wer so denkt, der hat Jesus hier nicht richtig verstanden. Mit dieser Aufforderung erwartet Jesus von uns, dass wir Abschied nehmen von einer selbstbestimmten Lebenshaltung. Wir wollen selbstständig, eigenständig unsere Entscheidungen treffen. Im Grunde genommen so, als wären wir unsere eigenen Herren. Und dann darf Jesus ja höchstens noch so die Wege, die wir uns selbst ausgesucht haben, absegnen. Das ist so eine Gebetshaltung, Herr, segne mein Vorhaben. Aber darum geht es nicht. Er ist auch nicht etwa die stille Reserve, die wir dann brauchen, wenn wir mal selber nicht weiter wissen. Jetzt kann man diesen Begriff Selbstverleugnung, der ja jetzt durchaus negativ klingt, auch mal ins Positive hineinwenden. Worum geht's? Es geht darum, dass wir Jesus nicht nur mit Liedern als Herrn anbeten, sondern dass wir das im Alltag, in unserem Leben auch umsetzen. Dass er genau das, was wir hier sonntags haben, dass er das von montags bis samstags auch ist. Der Herr mit einem Herrschaftsanspruch über unser Leben. Und das hat was zu tun mit meiner Bereitschaft, dass ich mich ihm konsequent in jedem Augenblick hingebe, ihm anvertraue. Jesus will beides sein. Er will natürlich auch der gute Freund sein, dem ich vertrauen kann und der mich wie auch kein anderer versteht. Aber er ist eben auch der Herr. Er will mein Herr sein, dem ich mich anvertraue, dem ich gehorche, von dem ich mich leiten lasse. Glauben als Nachfolge Jesu beginnt also damit, dass ich darauf verzichte, selbstbestimmt mein Leben zu gestalten, dass ich mit der Bereitschaft lebe, nach Gottes Willen zu fragen und dann auch das zu tun, was er mir sagt. Und dazu gehört, dass ich mir mein Gewissen von Gottes Willen, von Gottes Geboten schärfen lasse, dass ich mich immer mehr daran orientiere. Das ist das, was wir mit Glaubenswachstum beschreiben, dass ich seinen Willen kennenlerne und immer mehr dieser Wille in meinem Leben zum Tragen kommt. Das hat was damit zu tun, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat, der uns führt und leitet, der uns genau dieses Leben ermöglicht. Jetzt bin ich gespannt. Es ist nicht wahr. Also das ist jetzt so ein bisschen kreativ geworden hier, egal. Kreuz. Selbstverleugnung war das erste Stichwort, Kreuz ist das zweite. Jesus sagt hier weiter, wer ihm nachfolgt, soll sein Kreuz auf sich nehmen. Auch das klingt jetzt mehr so nach einer Anti-Werbung. Ne? Das klingt vielleicht für manche Menschen, mit denen wir es so zu tun haben, mehr nach Abschreckung als nach Einladung. Also ich meine, man müsste sich jetzt mal fragen, ne, wann habt ihr in Bielefeld zuletzt irgendwas Evangelistisches gemacht und dann geht ihr zu den Leuten hin und sagt, hier, wir wollen dich mit Jesus bekannt machen. Und sagt er, ist schön, erzähl mal, ja, du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Da ist wahrscheinlich das Gespräch relativ bald am Ende. Und das ist das, was ich eingangs auch meinte. Wie können wir mit Menschen über Jesus reden, ohne dass wir solche Punkte ausklammern? Ja, das klingt nicht einladend. Aber machen wir uns zunächst mal klar, der Weg, den Gott für Jesus vorherbestimmt hat, das war der Weg ans Kreuz. Also ein Weg, der was zu tun hat, und wir haben es in der Einleitung auch schon gehört, mit Leiden und mit Sterben. Und schon die Jünger damals haben das nicht ganz verstanden. Hier im Markus-Evangelium Kapitel 8, in den Versen zuvor, da hat Jesus das auch schon getan. Er kündigt sein Leiden und Sterben an. Und das heißt, Jesus nimmt das, was sein Vater im Himmel ihm zugedacht hat, dieses Kreuz, er nimmt das auf sich. Aus freien Stücken, aus Gehorsam gegenüber dem Vater macht er das. Und das ist etwas, das ist durch nichts zu überbieten, dass er für uns in den Tod gegangen ist. Wenn Jesus also hier schon im Blick auf sein Sterben von seinen Jüngern, von uns, konsequente Nachfolge erwartet, dann eben auch im Blick auf das, was er selber getan hat, dass er sein Leben für uns geopfert hat. Dieses Kreuz von Jesus, das müssen wir nicht tragen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir werden komplett scheitern. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass jeder von uns sein Kreuz, sein eigenes Kreuz auf sich nimmt. Und dazu gehören Belastungen, Nöte, all das, was irgendwie in unangenehmer Art und Weise tatsächlich Teil unseres Lebens ist. Es läuft nicht immer alles so, wie wir es uns wünschen. Das, was Gott uns auferlegt. Zu diesem Kreuz gehören dann auch ganz konkret die Unannehmlichkeiten, die Leiden, die Anfeindungen, die ein Christ um Jesu Willen erfährt und die ertragen soll. Wir können solchen Erfahrungen entgehen, indem wir unser Christsein verbergen. Ja? Indem wir uns möglichst anpassen, dem Zeitgeist anpassen, ne? Und schauen, dass wir relativ unauffällig wahrgenommen werden oder eben nicht wahrgenommen werden. Wir kneifen dort, wo ein klares Bekenntnis zu Christus dran wäre. Jetzt wissen wahrscheinlich wir alle hier heute Morgen und nicht nur in diesem Gottesdienstraum, sondern auch die, die zuschauen, jeder Christ weiß, es gibt irgendwo auf der Welt in nicht ganz unerheblichem Maße Christen, die auf grausamste Art und Weise um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Wer sich so ein bisschen mit Open Doors und manch anderem beschäftigt, der kriegt es mit. Ja? Das sind Länder, wo der Islam die bestimmende Religion ist, das sind kommunistische Länder. Und wenn ich diese konkreten Berichte über Glaubensgeschwister lese, dann berührt mich das schon sehr. Da sind Christen, die sind bereit, dieses Leiden um Jesu Willen bis zum Martyrium auf sich zu nehmen. Und obwohl sie viel Schreckliches erleiden müssen, geben sie ihr Vertrauen auf Jesus nicht auf. Auch wenn wir hier bisher relativ frei und unbedrängt als Christen leben können, unseren Glauben leben können, ich glaube, wir erleben doch immer so ein bisschen mehr, dass uns durchaus auch ein kräftiger Wind entgegenbläst. Da verändert sich ein bisschen was. Wenn heute Christen, die von ihrem Glauben überzeugt sind, sich nicht davon abbringen lassen, Jesus als ihren Herrn, als ihren Retter für alle Menschen zu bezeugen, dann werden sie oft als intolerant, als Besserwisser, vielleicht sogar als arrogant, auf jeden Fall aber irgendwie so als gefährliche Fundamentalisten abgestempelt. Wie schnell landet man in dieser Ecke? Ich finde das gefährlich. Ja. Nur noch mal so zum Nachschmecken. Da gibt es irgendwelche gewalttätigen Fundamentalisten, die schreckliche Dinge tun, und auf einmal heißt es, ihr Christen, wenn ihr so konsequent von Jesus redet, seid ihr Fundamentalisten. Das macht mir Angst. Ich finde das nicht gut. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Ein Beispiel. Jedes Jahr, jetzt nicht unbedingt unter Corona-Umständen, findet dieser Marsch fürs Leben statt und verschiedene andere Aktionen, die sich mit dem Lebensrecht beschäftigen. Und ich habe daran nie teilgenommen, weil ich hätte es gerne mal gemacht, aber es waren immer die Vielzahl der Termine, die sowas nicht möglich gemacht haben. Aber dann kriegst du das mit von Leuten, die da unterwegs sind, die sich dann so verhöhnen lassen müssen mit so einem Spruch, wie zum Beispiel, hätte Maria abgetrieben, dann wärt ihr uns erspart geblieben. Das ist nicht angenehm. Wer als Christ an dem biblischen Gebot festhält, wonach Gott die Ehe exklusiv für Mann und Frau geschaffen hat, der wird als homophob und ich weiß nicht was noch alles abgestempelt. Das mögen wir irgendwie auch nicht so richtig. Und das ist jetzt wieder der Gedanke vom Anfang. Sind wir bereit, uns anzupassen, den Preis herabzusetzen? Was machen wir? Wie entscheiden wir uns? Natürlich sind diese Beispiele jetzt weit entfernt von dem, was woanders als Christenverfolgung stattfindet, wie sie Millionen unserer Glaubensgeschwister in anderen Ländern erleben. Aber ich glaube schon, wir können mehr und mehr erleben, wie diejenigen, die dem christlichen Glauben kritisch gegenüberstehen, ablehnend gegenüberstehen, immer lauter und immer heftiger werden. Und die Frage ist, wie stellen wir uns darauf ein? Wenn all das, was uns wichtig, was uns heilig ist, was uns bedeutsam ist im Leben mit Jesus, wenn das in die Lächerlichkeit gezogen wird, wenn das in den Dreck gezogen wird, sind wir bereit, unsere Stimme zu erheben? Sind wir bereit, dieses Kreuz auf uns zu nehmen? Oder sind wir gewissermaßen so leidenscheu, dass wir die Kosten der Nachfolge meiden und uns lieber zurückziehen? Leben erhalten, der dritte und letzte Punkt. Auch mit diesem Wort fordert Jesus uns heraus. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Als Markus das hier aufgeschrieben hat, da muss das den Christen seiner Zeit so vorgekommen sein, als sei das Leben in der Nachfolge Jesu ein einziges Verlustgeschäft. Was hatten sie davon, wenn die Juden sie aus ihren Synagogen ausgeschlossen haben, wo sie vorher dazugehört hatten? Wenn die Römer sie beargwöhnt, verhöhnt und dann auch immer wieder verfolgt haben? Ich habe keine Vorstellung davon, ob die Christen zu der Zeit der ersten Gemeinde dort je das Ziel gehabt hätten, sich jetzt in ihrem Leben, Familie, Beruf, Gemeinde irgendwie selber zu verwirklichen. Ich weiß nicht, ob die gedacht haben, wenn ich jetzt mit Jesus lebe, dann ist das Leben nicht mehr ruhig und beschaulich. Aber spätestens eben angesichts dieser Verfolgung, die dann ja zugenommen haben, spätestens dann mussten sie sich von solchen Gedanken verabschieden. Und trotzdem hätten die Christen damals, so wie wir heute, auch Jesus komplett falsch verstanden, wenn sie hinter dieser Aufforderung oder den Aufforderungen, die wir hier haben, einfach nur gedacht hätten, es geht um Verzicht, Opfer und Entsagung. Nein, es geht Jesus darum, dass wir am Ende zu den Gewinnern zählen. Dass wir dieses Ziel vor Augen haben, auf das wir hinzusteuern. Wir werden am Ende, wenn wir an Jesus dranbleiben, nicht mit leeren Händen dastehen. Wir können im Leben äußerlich alles gewinnen, wir können gesund sein, wir leben in einigermaßen Wohlstand, wir sind beruflich erfolgreich. Und doch wissen wir, dass wir menschlich gesehen alles verlieren können. All das kann auch ganz schnell wieder weg sein. Und das sind die Gedanken, die uns vielleicht auch in diesen Tagen beschäftigen. Man kann alles haben, was man braucht, und weiß doch nicht, was man will und soll. Das Konto ist voll, der Kühlschrank ist voll, aber unser Herz ist leer. Jesus macht uns hier klar, dass das fatale Folgen hat, wenn wir nicht uns für dieses konsequente Leben mit ihm entscheiden. Es gibt Menschen, die sich mit diesem Anspruch, ihr Leben so optimal wie möglich zu führen, sich selbst zu verwirklichen, sich total verzocken. Ja? Sie haben alles dran gesetzt, sie jagen allen möglichen nach und am Ende verspielen sie ihr Leben für Dinge, die keinen Bestand haben. Was immer ein Mensch auch im Leben erreichen kann, das ist im Zweifelsfall am Ende total wertlos. Jesus will, dass wir ein erfülltes Leben haben, ein Leben, das Ewigkeitswert hat. Und das gibt es auch dann, wenn viele andere Wünsche unerfüllt bleiben. Wir sind als Christen nicht auf der Verliererstraße, was vielleicht manche um uns herum so meinen. Auch wenn sie uns belächeln, ein bisschen mitleidig anschauen. Wer mit Jesus lebt, der wird am Ende auf der Seite des Siegers stehen. Und das sagt Paulus an einer Stelle, der wird den Siegeskranz empfangen. Das ist unser Lauf, unser Ziel. Und das ist ein besonderer Lauf, da gibt es nicht nur einen Gewinner, sondern wir alle miteinander werden den Siegeskranz empfangen. Um das zuversichtlich glauben zu können, brauchen wir eine Perspektive, die über das hinausreicht, was unser Leben hier und jetzt ausmacht. Wir brauchen eine Hoffnung, die nicht nach 70 oder 80 Lebensjahren keinen Bestand mehr hat. Irgendwann werden wir alle vor Gottes Thron stehen, in der Ewigkeit. Und dann wird sich das zeigen, ob wir unser Leben von ihm erhalten haben, schon hier und jetzt und dann für alle Ewigkeit. Ob Gott uns Anteil gibt an seinem Heil und an seiner Herrlichkeit. Und wir sind herausgefordert, ob wir jetzt, hier und heute, im Leben mit Jesus das sanfte Ruhekissen suchen. Ob wir uns wohlfühlen wollen oder ob wir bereit sind, auf manches zu verzichten, ob wir bereit sind, die Kosten der Nachfolge auf uns zu nehmen und am Ende das Leben in Gottes Gegenwart zu empfangen. Und das möge Gott jedem Einzelnen von uns schenken, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Amen. Wir wollen miteinander sein.